NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zur aktuellen halben Stunde. Ich bin Gerd Schinkel und habe heute diese Themen. Die Hochwasserlage im Norden bleibt angespannt. In Niedersachsen drohen Elbdeiche aufzuweichen. Durch Sachsen-Anhalt ist der Elbscheitel inzwischen hindurchgeflossen. Warnungen vor rechtem und islamistischem Terror. Verfassungsschutzbericht artikuliert Sorgen über zunehmendes Gewaltpotenzial. Hierzu auch unser Kommentar. Bundesfinanzminister Schäuble verteidigt vor dem Bundesverfassungsgericht die Euro-Rettungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank. In der Türkei lässt Ministerpräsident Erdogan den Taksim-Platz in Istanbul gewaltsam räumen und verkündet ein Ende der Toleranz. Dies und mehr im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Während vor allem die Menschen in Sachsen-Anhalt heute weiter gegen die Elbeflut kämpften, kommen die weiter nördlich gelegenen Regionen möglicherweise glimpflicher davon. In Brandenburg und Niedersachsen stagniert der Elbepegel vielerorts oder sinkt bereits wieder. Wegen des anhaltend hohen Wasserstandes der Elbe und der immensen Belastung der Deiche war die Gefahr in den betroffenen Regionen aber noch nicht gebannt. In Bleckede, Kreis Lüneburg, wo Deiche aufzuweichen drohen, sind die Einsatzkräfte in Sorgen. Bei ihnen war Thomas Stahlberg.
Die Lage der Deiche wird von Stunde zu Stunde kritischer wegen der Aufweichung und auch wegen dem hohen Wasserstand. Und es ist jetzt noch alles sicher, aber die Tage werden es zeigen, wie viel wir noch arbeiten müssen, um auch weiter diese Deichverteidigung durchzuführen.
Feuerwehrsprecher Mirko Tügel hofft, dass die Deiche dem tonnenschweren Dauerdruck standhalten. Die Höhe des Wasserstandes ist derzeit kein Problem. In Hitzacker stagniert der Pegel bei 8,17 Meter. In Blekede ist der Pegel in 10 Stunden gerade mal um 2 Zentimeter gestiegen. Der Scheitelpunkt ist da. Die Elbe steht rund einen Dreiviertelmeter unter der Deichkrone. Das Problem?
Die Deiche weichen durch. Die Deichfüße sind aufgeweicht. Und es gibt sehr, sehr viele Stellen, wo also hinter dem Deich quasi die Feuerwehren, Bundeswehr, THW, alles jetzt am Arbeiten ist und mit Sandsäcken sogenannte Quellkaden baut.
Am Fuß des Deiches stehen tausende Paletten mit Sandsäcken. Kurzfristig auftauchende Sickerstellen wie im Örtchen Wußsegel können so gestopft werden. Der kleine Ort Vietze mit seinen 50 Häusern steht seit gestern komplett unter Wasser.
Da ist Wasser in den Häusern bis 50 Zentimeter hoch.
Und das Wasser ist abgesperrt, wir können nicht mehr auf Toiletten gehen, es gibt keinen Strom. Der ganze Ort kann nicht auf die Toilette gehen.
Ich wollte nur sagen, wenn das Wasser weder nach links noch nach rechts kann, dann bleibt nur noch Platz nach oben. Physik. Die Deiche stehen so dicht am Wasser in den ganzen Deichverbänden. Da sitzen überall Bauern und die wollen möglichst viel Land und dem Wasser möglichst wenig Platz lassen. Und das ist im Grunde der Urgrund für das ganze Übel. Die Deiche müssten 2-3 Kilometer ins Land rein zurück.
In vielen Orten hat die Polizei die Zufahrten zu den Deichen abgeriegelt. Betreten verboten, es droht eine Strafe von bis zu 5.000 Euro. Unmittelbar vor dem Deich in Blekede mäht Landwirt Andreas Siebert schnell noch Gras.
Wir wollen hier das Heu noch einfahren heute Nachmittag. Und ich mache jetzt rein und in 2 Stunden kommen wir zum Heupressen. Wenn ich da unten noch rüberkomme, das probieren wir jetzt aus. Das ist ja nicht das erste Mal, ne? Also von daher, Hochwasser ist ja hier nicht ungewöhnlich. So hoch jetzt natürlich nicht. Da wir nun im Vorland schon die Wiesen verloren haben, müssen wir zusehen, dass wir nun irgendwie anders auf Futter reinkriegen. Ne?
Das Leben geht weiter in Blekede, so normal es irgend geht. Elisabeth Klockmann sitzt beim Friseur.
Nein, entspannt sind wir nicht. Also man weiß ja nie, es war noch nie so hoch. Und ob es nicht wirklich noch zu unserem Haus kommt, das weiß man dann auch nicht. Also ganz entspannt ist man da. Garantiert nicht. Ja, das war jetzt angemeldet und ein bisschen muss man ja auch drüber weggehen. Man kann nicht nur sitzen und warten, dass das Wasser jetzt kommt. Ne?
Einsatzkräfte gibt es an der Elbe genug, sagen die Landkreise Lüneburg und Lüchow-Dannenberg. Nun heißt es abwarten, die Deiche beobachten, ob sie halten und Sickerstellen sichern. In vielen Orten entlang der Elbe gehen die Menschen am Abend zur Andacht in die Kirchen.
Seitdem Ende 2011 die ausländerfeindlichen Verbrechen der rechtsextremen Terrorzelle NSU ans Licht kamen, ist die Rechtsszene unter besonderer Beobachtung genommen worden. In seinem jüngsten Jahresbericht stellt der Verfassungsschutz fest, die Gefahr durch Rechtsterrorismus sei nicht gebannt, auch wenn die Szene im vergangenen Jahr leicht geschrumpft sei. Denn annähernd jeder zweite Rechtsextreme sei als gewaltbereit einzustufen. Nicht mal halb so viele seien es unter den Linksextremisten. Große Sorgen bereitet den Behörden auch der islamistische Terrorismus. Einzelheiten aus Berlin von Dietmar Riemer.
Die Botschaft des Verfassungsschutzberichts 2012 lautet: Rückgang bei links- und rechtsextrem orientierten Verfassungsfeinden, dafür aber verstärkter Zulauf zu den im weitesten Sinne religiös motivierten Gewalttätern. Und das heißt, Deutschland ist nach wie vor im Fadenkreuz vor allem islamistischer Bewegungen und des politisch motivierten Salafismus bis hin zu konkreten Anschlagsplanungen in der Bundesrepublik. Die Anhänger des Salafismus neigen häufig zur Gewalt. Ihre Zahl ist im Übrigen 2012 im Vergleich zu 2011 sehr stark angestiegen, von 3.800 auf nun 4.500. Das Bundesamt für Verfassungsschutz registrierte, dass es im Berichtszeitraum immer häufiger zu gezielten gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Salafisten und rechtsextremistisch orientierten Bewegungen kam. Beide seien dabei, sich gegenseitig hochzuschaukeln, analysieren die Verfassungsschützer zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen.
Das führt dazu, dass Personen, die bisher nicht gewaltgeneigt waren, jetzt zunehmend auch durch diese Konfrontation zu Gewalt neigen. Und deswegen haben wir in dieser Konfrontation ein erhebliches Gefahrenpotenzial,
sagt Bundesinnenminister Friedrich, CSU. Mit Blick auf die rechte Szene verzeichnen die Verfassungsschützer einen Rückgang der Anhängerschaft auf 22.150 Personen. Gleichzeitig jedoch haben die fremdenfeindlichen Straftaten zugenommen.
Wir befinden uns inzwischen fast wieder auf dem Niveau von 2008, nachdem es ein Absinken in den letzten Jahren gab.
Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Georg Maaßen, sorgt sich über die zunehmende Gewaltbereitschaft in der rechtsextremen Szene.
Die Zahl der Gewalttaten ist im letzten Jahr wieder angestiegen, nachdem sie jahrelang zurückgegangen war. 802 Gewalttaten von Rechtsextremisten, 6 versuchte Tötungsdelikte von Rechtsextremisten.
Was den Verfassungsschutz zu der Bewertung veranlasst, dass mittlerweile fast jeder zweite Rechtsextremist als potenzieller Gewalttäter eingestuft werden muss. Der parteipolitisch organisierte Rechtsextremismus befindet sich nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes auf dem Rückzug in der Bevölkerung. Die NPD zum Beispiel führt nur noch 5.400 Mitglieder in ihren Listen. Immer wichtiger wird für das Bundesamt für Verfassungsschutz die systematische Beobachtung des Internet. Denn da stoßen die Verfassungsschützer auf ganz praktische Fragen, die beunruhigen müssen.
Wie baue ich in Mutters Küche eine Bombe?
Der Absender der Antwort kommt in aller Regel aus islamistischen Kreisen.
Das ist für mich ein deutliches Zeichen, dass Al-Qaida und andere Gruppierungen den individuellen Dschihad als ein wichtiges Instrument ansehen.
Bei der Bekämpfung politisch motivierter Gewalttäter und Extremisten mit verfassungsfeindlichen Absichten aus allen Richtungen und Lagern hält Bundesinnenminister Friedrich den Einsatz sogenannter V-Leute auch in Zukunft für unverzichtbar.
Auf dem Verfassungsschutz lastet der unwiderlegte Vorwurf des Versagens. Jahrelange Versäumnisse und Ermittlungsfehler sind inzwischen offenkundig. Erst sie haben es der NSU-Terrorzelle möglich gemacht, nahezu ein Jahrzehnt lang unterzutauchen und eine mörderische Blutspur durch Deutschland zu ziehen. Doch nicht nur Rechtsextremisten werden gefährlicher. Im vergangenen Jahr hatten die Islamisten unter den gewaltbereiten Gruppen in Deutschland den größten Zulauf. Den jüngsten Verfassungsschutzbericht kommentiert Volker Schafranke.
400 Seiten. Ein Wust an Zahlen und Grafiken, die belegen sollen, erstens, wie gefährlich der Rechtsextremismus in Deutschland ist und zweitens, dass wir nach wie vor im Fadenkreuz des islamistischen Terrors stehen. Das ist der alljährliche Verfassungsschutzbericht. Damit schafft er es am Tag der Präsentation in die Nachrichten. Danach nimmt kaum einer Notiz davon. Wer nie an seinem Wohnort eine aggressive Demonstration der rechten Partei pro NRW erlebt hat, die von gewalttätigen islamistischen Salafisten aufgeheizt wurde, wer das Glück hatte, dass rechte Pöbeleien bisher an ihm vorbeigingen, der nimmt diese Zahlen meist nur zur Kenntnis. Und leider tut das auch die Politik. Nach den schrecklichen 10 Morden der NSU-Terroristen begnügt sich Innenminister Hans-Peter Friedrich mit reinen Beschreibungen. Was fehlt, sind Schlussfolgerungen. Wieder warten wir darauf, was die Verfassungsschützer denn mit diesem Material gedenken zu tun. Brauchen wir ein Bundesamt für Verfassungsschutz, dessen Mitarbeiter bei der Aufklärung der NSU-Morde dadurch aufgefallen sind, Akten zu schreddern? Nein. Was wir brauchen, ist eine neue Behörde, die uns glaubhaft machen kann, dass ihr Personal das Material nicht nur in Grafiken gießen kann. Beamte, die Arbeit von unzähligen Gruppen und Vereinen gegen rechts als Gewinn und nicht als Wildern im eigenen Terrain betrachten. die die viel zitierte Zivilgesellschaft davon überzeugen können, dass ihr Bundesamt für Verfassungsschutz gebraucht wird, um uns vor Extremisten wirklich zu schützen. Wenn diese Behörde weiter im Geheimen operiert, sich zum Handlanger der jeweiligen Regierung macht und dabei dirigieren lässt, noch dazu völlig unkontrolliert durch das Parlament, dann ist dieser Bericht nicht das Papier wert, auf dem er steht. Die Zeit des Fründesichern ist vorbei. Was wir brauchen, sind Verfassungsschützer, die ihrem Namen gerecht werden. Noch warten wir auf eine ehrliche, selbstkritische Analyse. Mit einer Problembeschreibung allein ist es nicht getan. Darum war das heute leider wieder nur ein Wust an Zahlen.
Volker Schaff-Franke kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Für Überraschung sorgte heute die Bundesanwaltschaft, die im Münchner Prozess gegen die rechtsextremistische Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund mitteilte, dass rund 500 Menschen zum Umfeld des NSU-Trios zählen könnten. So viele sind jedenfalls im Laufe der Ermittlungen überprüft worden. Zunächst hatte die Bundesanwaltschaft den Prozessbeteiligten nur eine Liste von 129 Personen aus dem NSU-Umfeld vorgelegt. Für den Prozess selbst aber habe diese Korrektur keine Bedeutung, hieß es in München. Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte Carsten S. heute wieder aussagebereit. Vom heutigen Prozesstag berichtet Paul Elmar Jürres.
Ich bin an einem Punkt gekommen, sagt Carsten S. und atmet schwer, an dem ich reinen Tisch machen will. Ich wollte immer allen gefallen und hatte viele Ängste, beispielsweise, dass meine Mutter einen Nervenzusammenbruch erleidet, wenn ich ihr den Sohn nehme, auf den sie stolz ist. Carsten S. ist in München angeklagt, weil er dem Trio die Cesca-Pistole besorgt hatte, mit der die Mordserie an den 9 Menschen mit ausländischer Herkunft begangen wurde. In der letzten Woche druckste er immer wieder rum, wollte sich nicht so recht erinnern, doch heute wollte Carsten S. alles auf den Tisch legen. Ein großer Fortschritt für die Vertreter der Nebenkläger, denn die Opfer wollen wissen, wie es war, betont auch Rechtsanwalt Thomas Bilivier, der die Familie von Hadid Yoska aus Kassel vertritt.
Ich finde es gut, dass er jetzt einen Weg gewählt hat, tatsächlich reinen Tisch zu machen, wie er sagt, und auch die Dinge zu erzählen, von denen er bisher behauptet hat, sie nicht mehr zu erinnern. Da kommt ja sehr viel mehr an Aussage jetzt, als bisher zu erwarten war.
Unter Tränen berichtet der Angeklagte Carsten S. bei einem Treffen hätten Böhnhardt und Mundlos ihm erzählt, sie hätten in Nürnberg in irgendeinem Laden eine Taschenlampe hingestellt. Er habe nicht gewusst, was sie damit meinen, sagte er. Als dann Frau Tschäpe kam, sagten die beiden Uwes, psst, damit Frau Tschäpe das nicht mitbekomme. Abends habe er im Bett gelegen und gedacht, dass die da vielleicht Sprengstoff eingebaut hatten, sagt es und bricht in Tränen aus. Das konnte ich mir nicht vorstellen, das habe ich weggedrängt. Damit ist klar geworden, dass Carsten S. zumindest ahnte, wozu die Waffe, die er übergeben hatte, gebraucht wurde. So sieht es auch Rechtsanwalt Jens Rabe, der die Familie Szymczek vertritt.
Bei Übergabe der späteren Tatwaffe wurde Carsten S. wohl gesagt, wir waren da in einem Laden in Nürnberg und haben eine Taschenlampe stehen lassen. Was auch immer das bedeuten mag, das wissen wir nicht, wir werden da nachfragen. Aus der Vernehmungssituation hatte man den Eindruck, dass Carsten S. in diesem Moment begann zu ahnen, dass schlimme Dinge geschehen werden.
Er sei auch einmal dabei gewesen, als der Mitangeklagte Ralf Wohleben mit dem Trio telefonierte. Anschließend habe Wohleben aufgelegt und gelacht. Die haben jemand angeschossen, habe Wohleben gesagt. Und ich habe gedacht, hoffentlich nicht mit der Waffe. Als er das Geld dafür bekommen habe, waren die Banderolen noch drum. Da habe er gedacht, das muss aus einem Banküberfall sein. Vielleicht haben die einen Wachmann angeschossen oder so. Rechtsanwalt Mehmet Daimar Güler, der 2 Opferfamilien vertritt, sieht Ralf Wohleben durch die Aussage schwer belastet.
Wir wissen aus den Akten, dass bei einem der Raubüberfälle tatsächlich ein junger Mann einen angeschossen wurde. Das ist natürlich, muss ich sagen, ein ziemlich starker Tobak, wenn jemand tut, als sei er Mitglied oder Spitzenfunktionär einer ganz normalen Partei, in diesem Fall der NPD, und dann eben so tief verstrickt ist in Mord und Totschlag.
Weil Kritikern des Euro-Rettungskurses die Hilfen für Griechenland zu weit gingen, haben sie das Verfassungsgericht in Karlsruhe angerufen. Seit dem Vormittag nimmt das höchste deutsche Gericht in einer Anhörung die Rolle der Europäischen Zentralbank unter die Lupe. Dabei geht es unter anderem um die umstrittenen Käufe von Staatsanleihen, die die Währungshüter vorgenommen haben. Zum heutigen Verhandlungstag aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
Die Kläger in Karlsruhe wollen verhindern, dass die Europäische Zentralbank weiterhin Staatsanleihen von Krisenländern aufkauft. Sie sind der Meinung, dass die EZB damit ihre Kompetenzen überschreitet und rechtswidrig handelt. Wenn die EZB Staatsanleihen kaufe, finanziere sie de facto Länder der Eurozone und das dürfe sie nicht. Zu dieser Frage werden in Karlsruhe viele Experten und Sachverständige befragt, etwa der Wirtschaftsfachmann Hans-Werner Sinn, Chef des Münchner IFO-Instituts. Er spricht ebenfalls von einer unzulässigen Finanzierung von Krisenstaaten.
Ja, natürlich ist es eine Staatenfinanzierung. Wenn Staatspapiere gekauft werden, dann wird es ja einem Land ermöglicht, in diesem Umfang neue Staatspapiere zu emittieren, ohne dass die Zinsen steigen. Solche fiskalischen Aufgaben sind aber nicht Sache der EZB, denn der EZB-Rat, wo Malta so viel zu sagen hat wie Deutschland, hat gar nicht das Mandat.
Jörg Asmussen, Direktor der EZB, hat ihm heute nachdrücklich widersprochen, die EZB, so Asmussen, habe sehr wohl innerhalb ihres Mandates gehandelt. Eine weitere wichtige Frage, die in Karlsruhe eine Rolle spielt, werden die Rechte des Bundestages verletzt? Es kann nämlich der Fall eintreten, dass die Staatsanleihen, die die EZB kauft, wertlos werden, etwa wenn ein Krisenland pleite geht. Dann müssten die Verluste unter anderem mit deutschen Steuergeldern ausgeglichen werden, ohne dass der Bundestag mitreden könnte. Neben solchen inhaltlichen Fragen geht es aber auch um andere hochkomplizierte formale Rechtsfragen, die ebenfalls geklärt werden müssen. So stellt sich die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht überhaupt befugt ist, über Maßnahmen der Europäischen Zentralbank zu entscheiden. Gerichtspräsident Andreas Voskuhle hatte schon in seinem Eingangsstatement deutlich gemacht, dass die Richter nur prüfen können, ob die Maßnahmen der EZB das deutsche Grundgesetz verletzen oder nicht.
Dieser Umstand wirft im Hinblick auf die Handlung der Europäischen Zentralbank schwierigste Rechtsfragen auf, da die Europäische Zentralbank als Unionsorgan allein dem Unionsrecht verpflichtet ist.
Genau aus diesem Grund hält Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble die Verfassungsbeschwerden, soweit sie sich gegen die EZB richten, für unzulässig. Zuständig für die EZB sei nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern der Europäische Gerichtshof in Luxemburg.
Die Frage, ob sie sich an ihr Mandat hält, ist natürlich durch den Europäischen Gerichtshof zu überprüfen. Und wenn die Bundesregierung der Überzeugung wäre, dass eine Maßnahme der Europäischen Zentralbank ihr Mandat verletzt, dann würden wir als Bundesregierung entsprechend der Regelung in Artikel 263 des EU-Vertrags den Europäischen Gerichtshof anrufen.
Dazu gäbe es aber keinen Grund, denn die EZB, so Schäuble, habe völlig korrekt und rechtmäßig gehandelt. Sollten die Richter das anders sehen, könnten sie ihrerseits den Europäischen Gerichtshof anrufen und ihn bitten, ein Urteil zu fällen. Noch haben sie nicht durchblicken lassen, ob sie vielleicht jetzt schon über einen solchen Schritt nachdenken. Nach der heutigen Verhandlung lässt sich jedenfalls noch keine Tendenz erkennen, welches Urteil die Karlsruher Richter fällen könnten. Ob sie sich gegen die umstrittene Geschäftspolitik der EZB stellen werden oder lieber die Finger davon lassen, weil ihnen das mit Blick auf die Finanzmärkte zu heiß ist.
Der Geheimdienstspezialist Edward Snowden, der den Skandal um eine weltweite amerikanische Internetüberwachung ins Rollen gebracht hat, ist nun offiziell seinen Job los. Die Beratungsgesellschaft Booz Allen Hamilton teilte heute mit, Snowden sei gestern wegen der Verletzung des Ethikkodexes und der Firmenrichtlinien entlassen worden. Die Firma ist im Auftrag der US-Regierung tätig. Snowden war nach eigenen Angaben beim Geheimdienst NSA im Einsatz. Er hatte Informationen zur weitreichenden Ausforschung von Telefon- und Internetdaten an Medien weitergegeben und sich nach Hongkong abgesetzt. Seine Kritik an dem geheimdienstlichen Ausspähprogramm teilen längst nicht alle US-Bürger. Mehr dazu von Ralf Siener.
Er sei kein Feind Amerikas. Im Gegenteil, er wolle der US-Bevölkerung entscheidende Informationen liefern, damit sie auf deren Basis die Überwachungspraktiken der Obama-Regierung beurteilen könne, betonte Edward Snowden gegenüber der Washington Post und dem Guardian. Die Öffentlichkeit müsse entscheiden, ob diese Programme und Politikkonzepte richtig oder falsch seien, sagte Snowden. Und laut Washington Post hat die Öffentlichkeit bereits entschieden, über 1000 Amerikaner wurden nach den Berichten über Snowdens Enthüllungen zum gigantischen Überwachungsprogramm des amerikanischen Geheimdienstes NSA befragt. Und die Mehrheit von ihnen sprach sich für die Datensammlung aus. 56% der Befragten bezeichnen die Überwachungsprogramme als akzeptablen Weg, um Terrorgefahren auf die Spur zu kommen. Vor allem unter Obamas Parteifreunden ist die Zustimmung zu elektronischen Überwachungsprogrammen besonders hoch. 69% der Demokraten sind der Ansicht, terroristische Bedrohungen abzuwehren sei deutlich wichtiger, als die Privatsphäre der Bürger zu respektieren. Auch bei den Republikanern und bei unabhängigen Wählern liegt die Zustimmung zu den Datensammlungen der Obama-Regierung bei 60%. US-Präsident Obama setze die Überwachungspolitik seines Vorgängers konsequent fort, meint Ari Fleischer, der ehemalige Sprecher von George W. Bush, und spricht ironisch von der vierten Amtszeit des George W. Nur ein prominenter Republikaner übt scharfe Kritik an Amerikas Geheimdiensten. Wir sammeln so viele Daten, dass wir völlig den Überblick im Kampf gegen den Terror verlieren. Der republikanische Senator Rand Paul aus Kentucky ist derzeit Obamas prominentester Gegner in Sachen Datensammlung. Der US-Präsident und Amerikas Geheimdienste verletzten nicht nur die Privatsphäre der Bürger, sondern verstießen auch gegen elementare Bestimmungen der US-Verfassung, meint der Republikaner. Rand Paul ist einer der wenigen US-Politiker, die öffentlich entsetzt darüber sind, dass die NSA allein in diesem Frühjahr 97 Milliarden Dateneinheiten aus aller Welt gesammelt hat und Daten direkt an den Servern von US-Konzernen wie Microsoft, Google, Yahoo und Apple abgreift. Senator Paul hat deshalb die US-Telefon- und Internetriesen aufgerufen, gemeinsam mit ihm eine Verfassungsklage vor Amerikas oberstem Gericht einzureichen. Wenn ihn 10 Millionen Kunden unterstützten, von Microsoft und Yahoo, von Google, Apple, Facebook, YouTube, Skype und AOL, dann habe er eine Chance, Obama und Amerikas Geheimdienste in ihre verfassungsrechtlichen Schranken zu verweisen, hofft der Republikaner Rand Paul. Mit seinem Protest gegen die Datensammelwut steht er nicht allein. Über 22.000 Amerikaner haben mittlerweile eine Petition ans Weiße Haus gerichtet. Sie fordern Gnade für Edward Snowden, den 29-Jährigen, der das Geheimdienstprogramm mit der Bezeichnung PRISM öffentlich machte. Snowden sei ein Nationalheld, heißt es in der Petition. Snowden sei ein Verräter, der die nationale Sicherheit der USA gefährde, betont hingegen die Obama-Regierung.
In Istanbul hat die türkische Polizei am frühen Morgen den Taksim-Platz gestürmt und ist mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Demonstranten vorgegangen, die ihrerseits mit Steinen, Feuerwerkskörpern und Brandsätzen warfen. Ministerpräsident Erdogan verteidigte den Polizeieinsatz, nannte die Proteste einen konzentrierten Angriff auf sein Land und verkündete ein Ende der Toleranz. Aus Istanbul, Christian Buttgereit.
Tränengas, Wasserwerfer, Rauchbomben. Es war das volle Programm, das die Polizei heute Morgen auf dem Taksim-Platz aufgefahren hatte. Nach kurzer Zeit hatte der Staat die Macht über den Platz zurückgewonnen. Polizisten hängten Transparente ab, Bagger schoben Barrikaden beiseite. Ein Erfolg mit Verlusten. Ein Wasserwerfer war in Flammen aufgegangen, nachdem er von einem Molotow-Cocktail getroffen wurde. Ob das von einem Demonstranten oder einem Zivilpolizisten geworfen wurde, ist unklar. Genauso unklar wie die gesamte Situation rund um den Gezi-Park. Zwar hatte der Istanbuler Gouverneur Avni Mutlu den Demonstranten versprochen, ihr Camp zu verschonen. Doch dieser Ausschnitt aus der Live-Sendung des Widerstandssenders Radio Gezi spricht eine andere Sprache.
Sorry for the interruption, but things are developing very fast here. We have...
Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber die Dinge entwickeln sich hier sehr schnell. Wir haben hier immer mehr Verwundete, die versuchen, in den Park zu kommen. Wir werden gleich soweit sein und unsere Gasmaske aufgesetzt haben. Aber wir werden nach wie vor versuchen, so viel es geht, ohne Gasmaske zu berichten.
Auf der Straße neben dem Park liefern sich Polizei und Demonstranten Scharmützel mit Steinen, Wasserwerfern, Molotow-Cocktails und Tränengas. Kurze Zeit später dann Schweigen auf der Frequenz von Radio Gezi. Am Mittag hatten sich Polizisten dem Camp der Demonstranten gefährlich genähert. Nachdem der Taksim-Platz verloren ist, wollen sich die Protestierer nicht auch noch aus dem Gezi-Park vertreiben lassen. Der Druck von außen schweißt sie zusammen.
Wir haben hier eine Kette gebildet, um zu verhindern, dass die Polizei in den Park eindringt. Wenn sie den Park einnehmen, dann war unsere ganze Protestaktion umsonst. Wir kennen uns nicht, aber wir bilden hier gemeinsam eine Kette. Wir haben keine andere Absicht, als unseren Park zu retten. Und wir fordern unser Recht ein.
Immer mehr Unterstützer kommen zum Park, was gar nicht so einfach ist, denn die Regierung hat die U-Bahn-Verbindung nach Taksim gekappt. Im Parlament in Ankara rief Ministerpräsident Tayyip Erdogan die Demonstranten auf, den Gezi-Park zu verlassen. Eigentlich sollten morgen Gespräche zwischen dem Regierungschef und Vertretern der Bürgerbewegung stattfinden. Moderatere Töne sind von Erdogan deswegen aber nicht zu hören.
Man sagt mir nach, ich sorge für stetige Spannung und sei hart. Was hat man denn anderes erwartet? Etwa, dass ich in die Knie gehe und die Demonstranten bitte, ihre Stofffetzen vom Atatürk-Kulturzentrum herunterzunehmen? Wenn man das Härte nennt, dann ja, ist das auch so. Entschuldigung, aber Tayyip Erdogan wird sich nicht ändern.
Die Opposition will das nicht akzeptieren. Der Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, verurteilt die morgendliche Räumung des Taksim-Platzes und redet Erdogan ins Gewissen.
Du provozierst die Menschen. Du bist Provokateur Nummer 1 in diesem Land. Wenn du dich schon nicht vor deinem Volk schämst, so fürchte wenigstens Gott. Du hetzt Volk und Polizei gegeneinander auf. Das ist schamlos. Wir wollen eine Polizei des Volkes, aber eine Polizei der Regierung wollen wir nie und nimmer.
Einige Kilometer vom Taksimplatz entfernt nimmt die Polizei im Istanbuler Justizpalast mehr als 50 Anwälte fest. Sie hatten im Foyer des Gerichts gegen den Polizeieinsatz protestiert. Für 19 Uhr haben Regierungskritiker zu einer Großdemonstration auf dem Taksimplatz aufgerufen. Istanbul steht eine heiße Nacht bevor.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Fall des seit 7 Jahren in der Psychiatrie festgehaltenen Gustl Mollat hat ein Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtages sich heute um Aufklärung bemüht. Mollat war 2006 wegen vermuteter Gemeingefährlichkeit in die Psychiatrie eingewiesen worden. Mollat selbst und viele seiner Unterstützer halten ihn für das Opfer eines Komplotts seiner früheren Ehefrau und der Justiz, weil er Schwarzgeldgeschäfte in Millionenhöhe aufgedeckt hatte. Aus München, Stanislaus Kosakowski.
Als Gustl Mollat den Ausschusssaal betritt, brandet rhythmischer Applaus auf. Etliche Unterstützer jubeln dem 56-Jährigen von den Zuhörerreihen zu. Der Ausschussvorsitzende Florian Herrmann von der CSU rügt das umgehend. Es handle sich nicht um eine Talkshow oder eine Belustigung. Im Übrigen sitze der Ausschuss auch nicht zu Gericht, weder über Mollat noch über die Justiz. Gustl Mollat selbst trat ruhig und gefasst auf. Weiße Hose, dunkelblauer Pullover über einem roten T-Shirt. So sitzt er vor den Ausschussmitgliedern. Auf die Fragen antwortet er über 2 Stunden lang redegewandt und teilweise mit Humor. Immer wieder erntet er wohlmeinende Lacher. Seine Situation beschreibt Mollat sachlich und deutlich. Der Prozess gegen ihn wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung im Jahr 2006 sei die Hölle gewesen. Der Richter habe ihn niedergebrüllt und den Rausschmiss aus dem Saal angedroht, wenn Mollat weiter über Schwarzgeldvorwürfe spreche, die er der Nürnberger Hypo-Vereinsbank mache, bei der auch seine Frau arbeite. Ich wurde einfach nicht gehört, beklagt sich Mollat.
Im ganzen Fallzusammenhang ist nie jemand gekommen und hat gefragt, Sie sagen Sie mal, ich verstehe das nicht, was schreiben Sie denn da? Das ist doch total wirr oder irgendwas, gar nichts. Ne? Also es war da keine Gelegenheit, um was richtig zu stellen oder darzulegen. Das ist über die ganzen Jahre nie passiert.
Der Aufenthalt in der geschlossenen Psychiatrie sei für ihn das Schlimmste, sagt Mollat. Er wünsche auch nicht seinem ärgsten Feind eine solche Unterbringung. Er bittet sogar ausdrücklich darum, lieber im Gefängnis verwahrt zu werden als im Bezirkskrankenhaus. Mollat weiß, dass darüber nicht der Untersuchungsausschuss des Landtags zu entscheiden hat, aber er will es öffentlich gesagt haben. Die Ausschussmitglieder erkundigen sich bei Mollat nach weiteren Akten und Kenntnissen in der Schwarzgeldfrage. Dabei erwähnt Mollat, der Revisionsbericht der Hypo-Vereinsbank, der viele Schwarzgeldgeschäfte bestätigt, beleuchte bei weitem nicht alles, was vorgefallen war. Und Mollat habe einige Akten an Politiker im Ausland verschickt, damit sie sicher seien. Das Vertrauen in die Justiz hat er sichtlich verloren. Mollat spricht von Gutachten, die mittlerweile als hochfragwürdig erkannt worden sind. Gutachten, wo ein Gutachter vom anderen abschreibt, ohne Mollat je untersucht zu haben. Dass heute seine Ex-Frau alle Vorwürfe gegen sie dementierte, nimmt Mollat ungerührt hin und bleibt bei all seinen Vorwürfen gegen sie. Ihre angebliche Schwarzgeldverstrickung und dass sie ihn für verrückt erklären lassen wollte. Unterstützung bekam Mollat von seinem früheren Freund Edward Braun. Er hatte vor 2 Jahren den Justizbehörden vergeblich mitgeteilt, dass Mollats frühere Frau in einem Telefonat mit Braun offen ausgesprochen habe, dass sie Gustl Mollat fertig machen werde. Und zwar dann, wenn er die Schwarzgeldvorwürfe nicht unterlässt. Ihre Leugnung jetzt ändert Brauns Meinung nicht.
Es muss jeder selbst beurteilen, was für eine Glaubwürdigkeit sie hat. Wie man weiß, ist ja die häusliche Gewalt weder dokumentiert, das ärztliche Attest ist ein gefälschtes Dokument, noch gibt es Bilder oder sonst was, wo man ersehen könnte, dass da etwas passiert ist.
Am kommenden Freitag befragt der Untersuchungsausschuss Bayerns Justizministerin Beate Merk. Die CSU-Politikerin hatte das fragwürdige Gerichtsurteil lange verteidigt und erst spät die Prüfung eines Wiederaufnahmeverfahrens in Auftrag gegeben.
So viel im Echo des Tages zu wichtigen Ereignissen von heute. Einen schönen Abend wünscht Gerd Schinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.